Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wenn wir Plastik hören, dann denken wir sofort billig, Trash, Müll. Mir kommen zum Beispiel die Bilder des Great Pacific Garbage Patch in den Kopf. Plastiktüten, die im Meer treiben, Vögel und Fische, die daran zugrunde gehen. Wir haben vor allem negative Assoziationen mit Plastik. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da galt Plastik als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft.
Das Time Magazine beschrieb in August 1955 einen neuen Lebensstil, in dem es eine vielköpfige Familie zeigte, die mit den Überresten eines Picknick um sich warf. Verpackung, Plastikbesteck und Pappbehälter fliegen hier durch die Luft. Ein zweites Bild illustrierte die Aufräumarbeiten danach, braves Einsammeln und Entsorgen im Mülleimer. Es würde 40 Stunden in Anspruch nehmen, die Gegenstände, die hier durch die Luft fliegen, zu reinigen. Aber keine Hausfrau muss sich darum sorgen. Sie sind alle zum Wegwerfen bestimmt.
Mit dem Einzug von Plastik in den Alltag brach das Zeitalter der Wegwerfgesellschaft an. Die versprach Freiheit. Mit Hilfe von billigen Plastikprodukten war es möglich, sich von den täglichen Mühsalen des Reinigens und Putzens zu emanzipieren. Und es stimmt ja tatsächlich, ohne Plastik könnten wir nicht leben, wie wir es tun. Vom Computer über medizinische Geräte bis hin zur Einkaufstüte bestimmen Kunststoffe aller Art unsere Lebenswelt. Doch heute wissen wir auch, dass Plastik in all seinen Formen eine gewaltige Umweltgefahr ist. Bei uns im Hörsaal geht es heute in zwei Vorträgen um die Geschichte des Plastiks. Im ersten erzählt der Umwelthistoriker Franz Maulshagen, warum wir im Plastikzeitalter leben. Maulshagen ist Senior Fellow am Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Sein Vortrag hat den Titel Plastik in Sedimenten, Technofossilien im Anthropozän. Er hat ihn am 15. November 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten, im Rahmen der Auftaktkonferenz Plastikbudget.
Den Anbruch neuer Zeitalter zu verkünden, meine Damen und Herren, das ist eine ständige Versuchung, und zwar nicht nur für Historiker oder für Geologen. Sie ist vielleicht sogar symptomatisch überhaupt für die moderne Erfahrung von Wandel und von Beschleunigung. Eine Erfahrung, die offenbar nach Worten sucht. Die meisten Neologismen, die unser Zeitalter auf diese Weise hervorgebracht hat, taugen heute natürlich nur noch als Beleg für die Unvorhersehbarkeit historischer Entwicklungen. Umso bemerkenswerter sind die Ausnahmen, mit denen es gelang, Zukunft auf lange Frist zu antizipieren. Ein Beispiel ist das Plastic Age, von dem Victor Emmanuel Jarsley und Edward Gordon Cousins, beide Chemiker, 1941 bereits sprachen. Sie sahen vor ihrem inneren Auge eine Welt erstehen, verwandelt von Kunststoffen, die bunter und intelligenter war als die alte Welt aus Holz, Glas, Metall, Papier, Keramik und Tuchen. Frei von Rost würde diese Welt sein. Zitat, eine Welt, natürlich ins Deutsche übersetzt von mir, nochmal Zitat, eine Welt, in der der Mensch wie ein Magier hervorbringt, was er möchte, für nahezu jeden Gebrauch, und zwar aus dem, was unter ihm und um ihn herum ist, Kohle, Wasser und Luft, Zitat Ende. Offensichtlich war Anfang der 40er Jahre absehbar, dass die Plastikproduktion und ihre Expansion in immer neue Bereiche der Produktion, dass also diese Plastikexplosion nicht mehr zu stoppen war. Der Krieg hatte diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Vor allem die Alliierten, Großbritannien und die USA, nutzten Kunststoffe für Kriegsgerät wie etwa Militärfahrzeuge. Aber schon vor dem Krieg war der Siegeszug des Plastik vorhersehbar. 1938 sprach der Thüringer Chemiker und Unternehmer bereits Kurt Brandenburger vom Zeitalter der Kunststoffe, also noch früher als die bereits zitierten Jarsley und Cousins. Zeitalter der Kunststoffe. 1965, als dieses Zeitalter schon längst im Rauschzustand war, latinisierte der Chemiker Karl Mines das Plastikzeitalter zum Plastizeum. Das ist deshalb trotzdem noch erwähnenswert aus meiner Sicht. Und zwar nicht, weil es besonders originell wäre, sondern weil in dieser Prägung so etwas wie ein archäologischer Oberton mitschwingt. Stoffe prägen Menschenzeitalter, weil sie das an der menschlichen Kultur sind, was die längste Zeit überlebt. Zumindest für einige Stoffe gilt das. Deshalb sprechen Archäologen zum Beispiel von Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Im 19. Jahrhundert war das die basale Dreiteilung der archäologischen Chronologie, die wir dem Dänen Christian Jørgensen-Thomsen verdanken. Da alle früheren Zeitalter von natürlichen Stoffen geprägt waren, ist Form das an ihnen, was sie als Kultur erkennbar bleiben lässt. Das menschliche Artefakt, das dann Geschichte macht, hängt also an der Form, ihrem Erhalt und auch an ihrer Erkennbarkeit für Archäologen. Historiker hören das nicht so gern. Sie sind schrift- und textfixiert. Aber es gibt kein Papierzeitalter, weil Papier zu schnell zerfällt. In Stein gemeißelte Texte sind deswegen langlebiger, so wie die Artefakte nun mal der Steinzeit oder im Falle von Texten der Antike. Die Prägung Plasticeum von Karl Mines suggeriert, dass Plastik einmal das sein wird, was von unserer materiellen Kultur übrig bleibt, wohl nicht als einziger, aber doch als prägender Stoff oder einer der prägenden Stoffe unserer Zeit. Ein Stoff, der eigentlich eine Stoffklasse bezeichnet, so wie Gestein verschiedene Gesteinsarten umfasst. Aber Plastik ist kein natürlicher Stoff, sondern ein Kunststoff durch und durch, der insofern nicht nur als geformtes ein Artefakt darstellt, sondern schon als Stoff Artefakt ist. Deshalb ist auch Mikroplastik, das in den Ozeanen und an ihren Rändern am Sandstrand und den Dünen sedimentiert, noch ein Artefakt, das so lange als solches erkennbar bleiben wird, wie es mit Hilfe von Mikroskopen oder ähnlichen optischen Behelfen der Zukunft, von denen wir noch nichts wissen, sichtbar gemacht werden kann. Der Stoff selbst ist also Artefakt. Lassen Sie uns das mal als erstes hier festhalten, denn es ist ein Novum in der Geschichte der Artefakte und der Stoffe, die in menschlichen Kulturen bisher zirkuliert sind, ehe sie wieder von ihr ausgespuckt und als Abfall in die Umwelt entlassen wurden, zurückgeführt auf den Weg des mehr oder weniger langsamen Verfalls zu formloser Stofflichkeit, angezogen natürlich von Schwerkraft und deshalb auf dem Weg immer weiter nach unten, in die Sedimente, in die Ablagerungen, in Schichten, die mit der Zeit immer weiter nach unten gehen. Wann begann das Zeitalter des Plastiks? Kunststoffe bestehen aus Makromolekülen, die aus sich wiederholenden Grundeinheiten, Monomeren, zu Polymeren, vielen von diesen Grundeinheiten, verbunden werden. Die meisten Polymere sind organisch und enthalten Kohlenstoff und Wasserstoff, sind also Hydrocarbon-Verbindungen. Es gibt natürliche Polymere, das schränkt das, was ich vorher über die Kunststoffe absolut gesagt habe, etwas ein. Natürlich gibt es natürliche Polymere. Es gibt natürliche Polymere wie Proteine, zum Beispiel bilden sie Haare und Seide, oder auch Zellulose. Die ersten Polymere, die von Menschen verarbeitet wurden, sind recht alt und basieren auf diesen natürlichen Grundstoffen, sind also auch von entsprechenden Rohstoffen abhängig. Das gilt zum Beispiel für das von dem Amerikaner John Wesley Hyatt im 19. Jahrhundert patentierte und kommerzialisierte Zelluloid, das er zunächst zu Billardkugeln weiterverarbeitete. Die Erwähnung von Hyatt gibt mir Gelegenheit und natürlich auch die Erwähnung der Billardkugeln, die traditionell aus Elfenbein hergestellt wurden, bietet Gelegenheit für eine Nebenbemerkung zu den Umweltfolgen des Plastik, die unbedingt historisiert werden und sollten oder zumindest historisch perspektiviert werden müssen. In einer seiner Werbebroschüren betonte Hyatt, ich zitiere wieder in deutscher Übersetzung, so wie Petroleum den Wal gerettet habe, so gebe Zelluloid dem Elefanten, der Schildkröte und der Koralle eine Atempause an ihren natürlichen Rückzugsorten. Und es wird nicht länger nötig sein, die Erde auf der Suche nach ständig knapper werdenden Substanzen zu plündern. Zitat Ende. Etwa 1870. Mit dem Kunststoff war also eine mächtige Vision verbunden, die Ersetzung knapper natürlicher Ressourcen. Und diese Vision wurde außerdem als umweltfreundlich verkauft, war mehr als nur ein Werbetrick in diesem Falle, natürlich auch, aber durchaus zeitlich gesehen angesichts der kleinen Mengen von Stoffplastikproduktion zu dieser Zeit durchaus verständlich. Also eine einleuchtende Perspektive auf das 19. und aus dem 19. Jahrhundert auf unsere eigene Problematik heute. So wichtig frühe Synthese auf der Basis natürlicher Polymere waren, begann die Epoche der Kunststoffe im eigentlichen Sinne doch erst mit der Synthetisierung von Bakelit durch den belgisch-amerikanischen Chemiker Leo Baekeland. Und hierzu habe ich eine Chronik. Zunächst die Statistik, auf die ich noch eingehen werde, der Plastikproduktion und ihrer Zunahme, die zunächst von der Entwicklung von Polymeren und Biopolymeren bestimmt war. Ich gehe kurz noch darauf ein. Und hier haben Sie ein Time Magazine mit dem Bild von Leo Baekeland. Produziert Bakelit im Jahr 1907. Bakelit ist ein günstig herzustellender, nicht leitender, unbrennbarer und vielseitig einsetzbarer Stoff, der nach und nach für Produkte wie Telefone, Radiogehäuse, Brieföffner, Kämme, aber auch für Lichtschalter und viele, viele andere Gegenstände verwendet wurde. Der neue Stoff führte zu einem Boom der kommerziellen Herstellung von Plastikprodukten. Allerdings setzte dieser mit leichter Verzögerung im Vergleich zu der Erfindung dieses Stoffes selbst ein. Das gilt überhaupt für alle Kunststoffe, die nach und nach erfunden wurden. Die nach und nach im Laufe des 20. Jahrhunderts erfunden wurden, vielleicht zum Teil auch schon früher. Jedenfalls hier bei dieser Statistik sehen Sie, dass die Hochphase der Entwicklung im Grunde genommen hier dieser künstlichen Polymere bis um etwa 1950 dauert. Wie gesagt, die Hochphase, das heißt nicht, dass danach nicht noch wesentliche neue stoffliche Veränderungen und Modifikationen hinzugebaut wurden. Erst der Bedarf nach biologisch abbaubaren Kunststoffen hat seit den 1990er Jahren einen neuen Innovationsschub zur Entwicklung von Biopolymeren in Gang gesetzt. Der eigentliche Plastikboom fällt, wie Sie hier an dieser Statistik unschwer erkennen können, ab 1950 in die Phase genau danach. Bis 2016 stieg die jährliche Kunststoffproduktion von 2 Millionen Tonnen auf 395 Tonnen, wie gesagt, pro Jahr. 2016 395 Millionen Tonnen, was übrigens die synthetischen Textilien in dem Fall noch nicht einschließt, die 2016 bei 59 Millionen Tonnen lagen. Das müssen Sie also auf die 395 obendrauf addieren. Das bedeutet eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,4%, was die Wachstumsraten der Gesamtwirtschaft selbst im langen Boom der westlichen Industrienationen zwischen 1945 und der Ölkrise 1973 bei weitem überbietet. Angetrieben wurde dieses Wachstum der Kunststoffproduktion in dieser Phase aber auch von billigem Öl, was den kurzen Einbruch nach der Ölkrise erklärt. Gegenwärtig werden rund 8% der Rohölproduktion in der Plastikindustrie verarbeitet. Davon werden 4% als Energiequelle für die Produktion selber aufgewendet und 4% als Kohlenstoffbasis verarbeitet. Aber Kohlenstoff lässt sich natürlich auch aus Kohle und Erdgas gewinnen. Billige fossile Brennstoffe bedeuten einerseits, billige Energie für die industrielle Produktion, andererseits eben auch eine billige Quelle für Kohlenstoff, wie bereits gesagt, für die chemische Synthese künstlicher Polymere. Die Plastikproduktion ist aber nicht grundsätzlich auf fossile Brennstoffe als natürliche Ressource angewiesen. Der notwendige Kohlenstoff könnte in Zukunft zum Beispiel auch mit Hilfe von Carbon-Capture-Technologien gewonnen werden, die der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen, um dem Treibhauseffekt entgegenzuwirken. Nur dass es bisher diese Technologien nicht in der gewünschten effizienten Form gibt. Die eine Hälfte des Erfolgsrezepts Plastik, meine Damen und Herren, ist die Vielfalt und Flexibilität der Polymere, die angereichert durch Zusatzstoffe eine breite Palette an Eigenschaften annehmen können, was sie für die Weiterverarbeitung dann natürlich besonders attraktiv macht. Mit leichter Verschiebung im Vergleich zur Entwicklung neuer Kunststoffe fiel die Hochphase der Produktdiversifizierung in die Zeit zwischen 1940 und 1980, zunächst angetrieben von der Verwendung von Plastik, wie gesagt, für militärische Zwecke im Zweiten Weltkrieg. Die andere Hälfte des Erfolgs ist der Preis. Plastik ist billig, wenigstens im Vergleich zu anderen Stoffen, und darum hat es so schnell die Runde gemacht. Es konnte von Anfang an eine Reihe bereits existierender Produkte im Handstreich vom Markt verdrängen, sobald man ihm beigebracht hatte, deren Form anzunehmen und deren Funktion zu erfüllen. Dies ist einer der Schlüssel zur Produktdiversifizierung, die in Ausstellungen wie zum Beispiel 1943 in New York dargestellt wurden, auch nach außen Werbe- und öffentlichkeitswirksam sichtbar gemacht wurden. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Ein Artefakt allein macht noch kein Zeitalter. Es ist die Summe aus den Faktoren stoffliche Flexibilität in der Anwendung, billige Produktion und breite Nachfrage in den boomenden Konsumgesellschaften des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg, die den Erfolg der Kunststoffe ausmacht. Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Plastikproduktion allerdings verlagert. Er lag zuerst in Großbritannien und den USA. In den 1950er und 1960er Jahren verlagert er sich nach Deutschland. Heute liegt er in China, wo alleine 28% der weltweiten Kunststoffproduktion angesiedelt ist, darunter 68% der weltweiten Polyester- und der Polyphthalamide-Produktion, die in Textilien verwendet werden. Mit der Produktion akkumulierte natürlich das Plastik auch in der Umwelt. Und erneut ist das mit zeitlicher Verschiebung nicht zufällig ab den 1960er Jahren, als sich auch die moderne Umweltbewegung formierte, dann ins Bewusstsein getreten. Und das ist hier in dieser Grafik dargestellt, dieser Shift sozusagen im Bewusstsein seit den 1960er Jahren. Zur Sorge um die Gesundheit der Fauna gesellte sich dann in den 1980er Jahren auch schon die Sorge um die menschliche Gesundheit. Gerade jüngst, vielleicht haben Sie es in Medienberichten gelesen, ich habe es meinerseits in der Süddeutschen Zeitung gelesen, gerade jüngst im Oktober 2018 konnte in eine Wiener Studie erstmals eine Vielzahl von Mikroplastikrückständen im Stuhl von menschlichen Probanden nachweisen. Gesetzgebung etwa zum Recycling oder Verbote von Plastikverpackungen sind wiederum jüngeren Datums im Vergleich zu dieser Sorgestruktur, die sich durch die Akkumulation von Plastik im Umwelt letztlich aufgebaut haben. So viel ganz kurz zur Chronologie. Bevor ich aber zum Anthropozän, zum zweiten Teil dieses Vortrags komme, sollte noch vom Wegwerfen die Rede sein, einer geradezu primitiv anmutenden Verhaltensweise, die man kaum wagt, als kulturelle Praxis zu bezeichnen, aber wichtig, weil sie bei den Stoffströmen am Übergang von der Gesellschaft in die Umwelt liegt. Auf den ersten Blick wenigstens steht sie in scharfem Kontrast zur Kunststoffmagie, die in stofflicher Vielfalt besteht, Vielfalt, die sich in eine noch größere Produktvielfalt verwandeln lässt, wie ich das vorher versucht habe darzustellen. Und doch gehörten Plastikproduktion und Wegwerfen von Anfang an zusammen. Das Time Magazine beschrieb in seiner Ausgabe vom August 1955 in Text und Bild einen neuen Lebensstil, in dem es eine vielköpfige Familie zeigte, die mit den Überresten eines Picknick um sich warf. Verpackung, Plastikbesteck und Pappbehälter fliegen hier durch die Luft. Ein zweites Bild illustrierte die Aufräumarbeiten danach, braves Einsammeln und Entsorgen im Mülleimer. Dazu heißt es im Text, ich übersetze wieder, es würde 40 Stunden in Anspruch nehmen, die Gegenstände, die hier durch die Luft fliegen, zu reinigen. Aber keine Hausfrau, so viel zum Bild der Frau dieser Zeit, auch typisch, keine Hausfrau muss sich darum sorgen. Sie sind alle zum Wegwerfen bestimmt. Zitat Ende. Wegwerfen soll das wohl heißen, geht schneller als sauber machen und wiederverwenden. Diese Botschaft war an ein Lebensgefühl gerichtet, das in zunehmendem Maße von Zeitknappheit geprägt war, sei es real oder nun tatsächlich nur gefühlt. Der Titel Throwaway Living lieferte das Stichwort für die Wegwerfgesellschaft. Noch so eine Wortprägung, die Epoche machte und sogar stärker haften blieb als das Zeitalter der Kunststoffe oder gar Plastizeum. Dabei gibt es keine zutreffendere Beschreibung der Gesellschaft des Plastikzeitalters als diese Wegwerfgesellschaft. Ein paar Zahlen wiederum illustrieren dies. Gehen wir nochmals von der globalen Kunststoffproduktion im Zeitraum 1950 bis 2016 aus, diesmal unterteilt nach verschiedenen Wirtschaftssektoren, in denen Plastikprodukte zur Anwendung kommen. An der Gesamtproduktion von 395 Millionen Tonnen im Jahr 2016, wie gesagt, plus 59 Millionen Tonnen für Textilien, hatten die Sektoren Transport, 26,5 Millionen Tonnen, Gebäude und Konstruktion mit 74 Millionen Tonnen, Elektronik mit 15 Millionen Tonnen, Industriemaschinen nur 3 Millionen Tonnen, Konsumprodukte 47 Millionen Tonnen und andere Produkte sehr unterschiedliche Anteile. Aber der weitaus größte Anteil, das große Stück vom Kuchen hier unten gewissermaßen, der weitaus größte Anteil entfiel mit 177 Millionen Tonnen auf Verpackung. Und diese besitzt auch die bei weitem kürzeste Lebensdauer. Die Lebensdauer ist hier rechts in der Grafik angedeutet durch diese Striche. 13 Jahre sind 13 Striche. Und bei der Verpackung betrifft diese mittlere Lebensdauer laut Berechnungen weniger als ein Jahr, nur ein halbes Jahr knapp überhaupt. Das heißt jetzt hier Lebensdauer. Mit Lebensdauer ist nicht der stoffliche Verfall gemeint, sondern die durchschnittliche Dauer der Zirkulation eines Plastikprodukts in der Gesellschaft, zum Beispiel von der Verarbeitung des Kunststofftyps PET zur danach benannten PET-Flasche bis zum Wegwerfen eben dieser Flasche. Bei Verpackung dauert dieser Weg, wie gesagt, über alle Verpackungstypen hinweg durchschnittlich nur 6 Monate. Bei Konsumprodukten steigert sich diese Lebensdauer auf 3 Jahre. Am längsten ist sie im Sektor Bauen und Konstruktion mit 32 Jahren. Diese Berechnungen, die auf einer Studie von Roland Geier, Jenna R. Jambeck und Cara Law 2017 erschienen in der Zeitschrift Science Advances und den Zahlen von Plastics Europe beruhen, erlauben eine einfache Schlussfolgerung. Verpackung ist der Kern der Wegwerfgesellschaft. Diesen Teil nun zu Plastik und Plastikgeschichte möchte ich gerade noch mit einem Blick auf die Gesamtschätzungen über den ganzen Zeitraum 1950 bis 2016 aus derselben Studie abschließen, den Sie hier sehen, und ihre Verteilung. Diese Gesamtschätzung hier jetzt eingeschlossen Textilproduktion bzw. der Plastikfibern, die für diese Produktion verwendet werden, oder Kunststoffe, die dafür verwendet werden, Textilkunststoffe quasi. Diese Gesamtproduktion wird geschätzt auf 8.300 Millionen Tonnen, metrische Tonnen. Dabei nach wie vor ist dieser Anteil von 2.500 im Gebrauch. Ein kleiner Anteil wird rezykliert. Man sieht auch, dass das Recycling keinen extrem hohen Gesamtanteil hat, also absolut steigerungsfähig ist, auch nach diesen Berechnungen. Und doch sehr viel, ein hoher Anteil, mehr als die Hälfte, bereits dieser Gesamtmenge von 8.300 Millionen Tonnen in die Umwelt, im Müll und dann sozusagen in der Umwelt gelandet ist. Das sind recht komplizierte Berechnungen, sozusagen aber basierend auf dieser Studie von Geier et Alterat von 2017 im Augenblick wohl die besten verfügbaren Berechnungen und Schätzungen. Wie gesagt, manche der Zahlen, vor allem in der früheren Zeit, für die ersten Jahrzehnte der 50er, 60er Jahre dieses großen Booms sind nicht in gleicher Weise zuverlässig wie die Zahlen, die seit den 1990er Jahren zur Verfügung stehen. Deswegen Best Estimates, beste Schätzungen, wenn man so will. Nun, ich beende diesen Teil, diesen ersten Teil zum Plastik und Überblick zur Plastikgeschichte, vor allem auch zur quantitativen Seite, die so wichtig ist, um das Umweltproblem zu verstehen. Und komme zum zweiten Teil. Was hat das nun mit Anthropozän zu tun? Ich wollte Ihnen noch mal eine kurze Einführung ins Anthropozän geben. Was ist damit gemeint und wie hat sich die Debatte entwickelt, dass überhaupt solche stofflichen Zusammenhänge dabei eine Rolle spielen? Um das wird es in den nächsten Minuten hier gehen. Nun, als Anthropozän wird das jüngste geologische Zeitalter bezeichnet, noch nicht formalisiert, noch nicht offiziell, in dem menschliche Aktivitäten zu einer Hauptantriebskraft für die Veränderungen im Erdsystem geworden sind. Das Anthropozän wurde vor allem durch den Nobelpreisträger Paul Crutzen in die Diskussion gebracht. Er hat den Vorschlag prominent platziert im Jahr 2000, also die Debatte ist ungefähr 18 Jahre alt, aber mit sehr stark wachsender Tendenz, vor allem in den letzten 7 bis 8 Jahren. In der Debatte um Beginn und Periodisierung des Anthropozäns dominierte zunächst eine erdsystemwissenschaftliche Perspektive, die einen Beginn der neuen Epoche mit der Industrialisierung favorisierte. Der Klimawandel war dabei das Leitparadigma, das mit dem historischen Leitparadigma einer vor allem technologisch aufgefassten Industrialisierung kombiniert wurde. Macht Sinn, Industrialisierung bedeutet Verbrennung von fossilen Brennstoffen, bedeutet CO2-Produktion, andere Treibhausgase etc. Dieses Argumentationsmuster hat sich aber grundlegend verändert, seitdem die Geologen in eine stratigraphische Diskussion über die Formalisierung des Anthropozän als geologischen Epochenbegriff eingetreten sind. In der Internationalen Kommission für Stratigraphie hat die Subkommission für Stratigraphie oder Terminologie des Quartär wiederum eine Arbeitsgruppe, die Anthropozän-Arbeitsgruppe, gebildet, und zwar im Jahr 2009, die sich nun mit der Thematik beschäftigt und einen Vorschlag ausarbeiten soll, an welchen stratigraphischen Markern und welchen Markierungen in Sedimenten wir den Beginn des Anthropozäns festmachen. Und es geht dabei nur um den Beginn des Anthropozäns, denn eine Epoche, die anhält, können Sie natürlich nicht auf ihr Ende datieren. Also es geht um das, was die Stratigraphen die untere Grenze sozusagen oder eben etwas mehr alltagssprachlich ausgedrückt den Beginn des Anthropozän nennen. Die stratigraphische Diskussion hat die Debatte um das Anthropozän aber auch von einer ganz neuen Seite her belebt, und zwar aus der Perspektive rezenter Sedimentablagerungen, die vorher in der erdsystemwissenschaftlichen Debatte nicht so eine große Rolle spielte. Sie ist für unsere Fragestellung absolut zentral, weil eben dabei auch das Plastik, wie Sie später noch sehen werden, eine Rolle spielt. Es geht bei diesen Sedimentablagerungen um global identifizierbare Spuren dessen, was Historiker wiederum oder Archäologen auch die materielle Kultur, die materielle Welt nennen würden, die unser Zeitalter hinterlassen hat und auch noch hinterlassen wird, sowie um die Dauerhaftigkeit, mit der diese Spuren in Sedimenten und später in Gesteinsschichten erkennbar bleiben werden. Der geologische und stratigraphische Blick verstärkt daher die Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Stoffkreisläufe und ihre vielfältigen Folgen, die weit über den Klimawandel hinausgehen. Bei der Frage der Datierung hat dies zu einer neuen Präferenz für einen Beginn des Anthropozäns ab etwa 1950 geführt. Zuletzt haben die Mitglieder der interdisziplinär zusammengesetzten Anthropozän-Arbeitsgruppe eine stratigraphische Signatur des 20. Jahrhunderts sichtbar zu machen versucht. Für Historiker wie mich ist diese stratigraphische Signatur eine Art sedimentierter Geschichte. Es sind Sedimente unserer Zeit und unserer materiellen Kultur. Technofossilien ist der Begriff, den die Stratigraphen selber für diese Markierungen und diese Überreste in den rezenten Sedimenten verwenden. Stratigraphen betrachten Fossilien vor allem als zeitliche Marker. Für Geologen und Biologen sind sie als Evidenz für die Evolution des Lebens unentbehrlich. Technisch produzierte Überreste in Sedimenten, also Technofossilien, sind jedoch nicht das Ergebnis biologischer, sondern eben, das ist der Unterschied, kultureller Evolution. Sie widerspiegeln Veränderungen eben und Tätigkeiten, die in der Gesellschaft sich ereignen, und sind insofern Parallelisierungen auch möglich. Für Archäologen, die den Begriff der materiellen Kultur geprägt haben, ist dies natürlich nichts prinzipiell Neues, nur dass sie von Artefakten und eben nicht von Technofossilien sprechen, aber das sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang aufgrund der zeitlichen Nähe durchaus austauschbar werden. Neu ist, dass sich nun Geologen für Artefakte als Fossilien interessieren, und zwar für eine Zeit, in der diese Artefakte im Vergleich zu früheren Zeiten gleich um mehrere Größenordnungen zunehmen. Das widerspiegelt sich auch in den Sedimenten und erlaubt eine hochauflösende sogenannte, die Stratigraphen sprechen davon, Technostratigraphie des 20. Jahrhunderts, die für die Datierung des Anthropozäns von zentraler Bedeutung sein wird. Für die Rechtfertigung des Begriffs Anthropozän ist dabei außerdem wichtig, dass, wie das Jan Salasiewicz ausgedrückt hat, der Vorsitzende der Anthropozän-Arbeitsgruppe, die morphological range of technofossils is almost infinitely greater than the range of trace types produced by any other species. Also, dass die Technomorphologie sehr viel breiter angelegt ist als irgendwelche Überreste, die irgendeine andere Spezies in der Geschichte des Lebens auf der Erde hinterlassen hat. Schätzungen zur Zahl technologischer Artefakte, die im Verlauf der Geschichte Spurenelemente in Sedimenten hinterlassen haben, widerspiegeln die Evolution der Technosphäre, ihre Ausdehnung in langen Zeiträumen und vor allem in dem kurzen Zeitraum des 20. Jahrhunderts. Das wird durch die diachronen Befunde, chemische Analysen vor allem auch und durch andere Ergebnisse sichtbar. Nun, ich will Ihnen abschließend zu diesem Teil ein paar zu Plastik in Sedimenten nun konkret entwickelte Grafiken zeigen. Hier sehen Sie eine Sammlung von Überresten, wie das in der jüngsten Stratigraphie aussieht. Wenn man irgendwo gräbt, kann man auf solche Dinge stoßen. Man muss nicht, aber man kann. Überreste von Müll, vor allem in Städten, die in Müllablagerungen zu finden sind und quasi absedimentieren und dann in den jüngsten Strata sichtbar werden. Sie ahnen schon, dass eine Menge dieser Teile selbstverständlich als Plastik identifizierbar sind. Und da dies vor allem ab 1950 weltweit in solchen Landfills zu beobachten ist, zunehmend auch außerhalb der Industrienationen und der ersten großen Plastikproduzenten weltweit. Es globalisiert sich also diese Markierung, kann man sagen, dass sozusagen auf diesen Landmarkierungen hier auch tatsächlich eine globale potenzielle Markierung für das Anthropozän vorhanden ist. Hier ist eine kurze Übersicht über die Materialien und ihre Zeitlichkeit, ab wann sie sich, diese Übersicht haben Jan Salasiewicz und seine Co-Autoren in einem Aufsatz 2016 veröffentlicht, beispielhaft bestimmte Plastikarten und Plastikprodukte, ab wann sie sich abbilden, zum Beispiel hier die Compact Discs, also die CDs, finden Sie hier eigentlich erst ab den 1980er Jahren selbstverständlich, weil die dann dort erfunden wurde. Das Gute ist, dass sich das wunderbar datieren lässt und hier gibt es eine herrliche Überlagerung zwischen Geschichte und Geologie. Sie müssen dafür nicht wie für die längste Zeit der Geologie naturwissenschaftliche Datierungsmethoden anwenden, sondern weil es sich hier um historische Zeiten handelt, ist eben eine zeitlich sehr viel höher auflösende Technostratigraphie des 20. Jahrhunderts anhand historischer Informationen über neue Erfindungen möglich. Und das gilt nicht nur für Plastik. Hier ist ein Beispiel für Mikroplastikfibern, die in solchen Sedimenten auch identifiziert werden konnten. Also der ganze Range des Zerfalls dieses Plastiks in Einzelteile gewissermaßen bis hin zu dem Mikroplastik lässt sich in den Strata nachweisen. Das ist eine Grafik der Müllhalden in Großbritannien. Ich wünschte, es gäbe für Deutschland ähnliche Daten. Ich habe sie bisher nicht gefunden. Vielleicht habe ich sie auch bisher einfach übersehen oder sie sind von einer Institution gesammelt worden, die diese Daten noch nicht online zugänglich gemacht hat. In Großbritannien gibt es sie. Die gibt einen Eindruck davon, wie viel bis in die 1980er Jahre, diese Statistik hier reicht nur bis in die 80er Jahre. Und die grafische Darstellung für Großbritannien, die Zahl der Müllhalden, die natürlich, was den Nachweis des Plastiks als mögliche Markierung in den terrestrischen Strata, also auf dem Land, sozusagen nachweisen lassen, sehr wichtig sind. London ist ein wunderbares Beispiel, wo man auch durch Nachgraben und durch neue Bauarbeiten auch alte Landfills, nennt man das, also alte Müllanlagen, gefunden hat. Und diese Müllanlagen sind besonders interessant, weil sie im Vergleich mit anderen Strata, geologischen Strata in anderen früheren Epochen eine unvergleichliche Stoffvielfalt aufweisen. Nicht nur künstlicher Stoffe, sondern überhaupt eine Stoffvielfalt, die auf so knappem Raum konzentriert, eigentlich in Gestein nicht vorkommt, natürlicherweise. Hier noch eine kurze Abbildung zu Analysen, die vor allem im Küstenbereich zu den oberen Sedimenten, vor allem auch zum Nachweis von Mikroplastik in den Ozeanen geführt hat. Natürlich hat die Anthropozän-Arbeitsgruppe alle Studien, die bisher dazu durchgeführt wurden, überhaupt in den marinen Systemen, dazu gibt es sehr viel mehr und schon seit längerer Zeit Studien, die sind von der Anthropozän-Arbeitsgruppe kartiert und dargestellt worden, sodass man jetzt auch sagen kann, wir haben eine relativ breite Datenbasis, auf der wir eine mögliche Markierung des Anthropozän mit Plastiksedimenten stützen können. Gleichzeitig werden aber auch Lücken dabei sichtbar. Tatsächlich sind die terrestrischen Systeme weltweit noch nicht in annähernd vergleichbarer Weise untersucht wie die ozeanischen Systeme. Und hier haben Salasiewicz und seine Co-Autoren erstmals versucht, den Plastikkreislauf zu beschreiben. Mikroplastik, das zum Teil schon durch den Verdauungstrakt der Menschen, das scheint eine große Rolle zu spielen, in den Flüssen landet, aber auch auf andere Weise durch Flüsse ins Meer transportiert wird, von dort durch die Nahrungsketten wieder als Mikroplastik zum Teil auf den Meeresgrund absinken mit absterbenden biologischen Organismen, die dieses Plastik aufnehmen, etc. etc. Sie können sich diese Abläufe gut vorstellen. Ganz kurz noch, wie steht es mit Plastik als Marker für das Anthropozän im Augenblick. Abgesehen von den kurz bereits erwähnten offenen Fragen des Nachweises, vor allem in den terrestrischen Systemen, ist Plastik zweifellos nach wie vor ein Kandidat für den sogenannten Golden Spike beim Beginn des Anthropozän. Aber es gibt auch Probleme und Konkurrenz möglicher anderer Marker, sodass überhaupt nicht klar ist, ob das nun der stratigraphische Marker wird. Aluminium in der Umwelt ist ein weiterer möglicher stratigraphischer Marker. CO2 ist auch ein potenzieller Kandidat. Die Konzentration in dem Fall, die Sedimente, sind Eisbohrkerne. Aber ein anderer stratigraphischer Marker sind nukleare Isotope, nuklear aufgeladene Isotope und ihre hohe Konzentration, die vor allem in Statistiken um 1960 auftauchen, weil in dieser Zeit, natürlich bis in diese Zeit hinein, atmosphärische Atomtests durchgeführt wurden. Das ist auch ein möglicher stratigraphischer Marker für den Beginn des Anthropozän. Was man sagen kann, ist, dass das Anthropozän auf jeden Fall nur eine Chance hat, formalisiert zu werden als eine Epoche, die nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt. Es bleiben, wie gesagt, mehrere stratigraphische Marker im Rennen. Das Plastik gehört dazu. Und vermutlich wird der Prozess noch der Formalisierung selbst, also der Vorschläge der Anthropozänarbeitsgruppe, Arbeitsgruppe, die dann durch die Gremien der Internationalen Stratigraphischen Kommission gehen müssen, zwischen 2 und 10 Jahren dauern. Also das ist kein abschließendes Fazit, aber auch doch immerhin ein Hinweis darauf, dass diese Frage die Anthropozän-Wissenschaftler und Wissenschaft weiter beschäftigen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen mit diesem Vortrag in irgendeiner Weise was Neues gesagt zu haben. Danke.
Das war der Umwelthistoriker Franz Mauelshagen über Plastik als Marker des Anthropozäns. Er hat seinen Vortrag am 15. November 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten, im Rahmen der Tagung Plastikperspektiven, historisch, ästhetisch, sozialwissenschaftlich.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Auf derselben Tagung hat der Soziologe Henning Laux einen kurzen Vortrag über die Rolle der Plastiktüte in unserer Gesellschaft gehalten. Laux ist Professor an der Technischen Universität Chemnitz. Die Plastiktüte hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Sie ist Einkaufsmittel oder Fahrradsattelschutz, Keimhilfe im Schrebergarten oder Schlittenersatz im Winter. Biografie einer Kunststofftüte. So hat Henning Laux seinen Vortrag betitelt.
Was ich jetzt tun möchte, ist Ihnen quasi so ein Kreislaufmodell vorzustellen, als die Plastiktüte, die verschiedene Arenen der Gesellschaft durchschreitet und dabei zum einen selbst Gestalt annimmt, also wenn man so will, vergesellschaftet wird, die Kunststofftüte, die vergesellschaftet wird, und zum anderen, wie diese Kunststofftüte die Natur plastifiziert. Also so eine Wechselbeziehung. Die Geschichte der Kunststofftüten beginnt im Labor, im wissenschaftlichen Labor. Plastiktüten bestehen in aller Regel aus Polyethylen. Ende des 19. Jahrhunderts wird dieses Material, diese Substanz dann zum ersten Mal von dem deutschen Chemiker Hans von Pechmann produziert, also hervorgebracht. Und diese Entdeckung, diese Erfindung hat zunächst mal natürlich einfach einen Verheißungscharakter. Also das Plastik, das bestimmte Dinge kann, das Polyethylen, das bestimmte Dinge kann, die man vorher nicht so hatte. Der Herstellungsprozess, das Verfahren ist im Grunde erstmal natürlich im Zeitverlauf optimiert und perfektioniert worden. Die Basis ist aber eigentlich immer relativ gleich geblieben, also die materielle Basis, die biophysische Basis, also Erdöl, das irgendwie unter hohen Temperaturen und Druck destilliert und gespalten wird. Und darüber wird eben diese neue Substanz in die Welt gebracht. Und diese neue Substanz, Sie kennen die erstmal alle in gewisser Weise, zeichnet sich dadurch aus, dass sie enorm flexibel und dehnbar und formbar ist, hat besondere Gleiteigenschaften, ist säureresistent, ist vor allem wasserbeständig, schlagfest. Also sind erstmal Dinge, die Polyethylen kann und die erstmal für eine Gesellschaft vielleicht verheißungsvoll sind. Bis sich das Polyethylen aber in der Gesellschaft verbreiten kann, muss noch einiges passieren. Das heißt, die Erfindung selbst hilft hier noch nicht sonderlich weiter, sondern es braucht irgendwie Produktionsstätten, wo das im größeren Maßstab überhaupt in die Gesellschaft entlassen werden kann. Hier jetzt ein Foto schlicht und ergreifend von einer Fabrik im Jahr 1944. Es startet die General Bakelite Company im Bundesstaat Texas, also in den USA, mit der kommerziellen Massenfertigung von Polyethylen. Und hier sind natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten da. Also Sie können einerseits aus Polyethylen harte Materialien herstellen, also das sind dann irgendwie Rohre oder Flaschen, aber genauso gut eben auch weiche Materialien, also Verpackungsmaterialien, Tüten, Folien. Das hat dann irgendwann vor allem der Handel für sich entdeckt. Sie sehen hier ein Bild des Kaufhauses Horten, das im Jahr 1961 übrigens in Neuss zum ersten Mal Plastiktüten ausgibt. Und für die Unternehmen, also für den Handel, hat auch das erstmal einen Verheißungscharakter. Also die Plastiktüten lösen bestimmte Probleme und führen erstmal dazu, zumindest in der Gedankenwelt der Unternehmen, dass hier mehr Gewinne generiert werden können. Ja, das heißt, zum einen soll das Einkaufserlebnis soll einfach leichter werden, schöner werden. Man hat eine Tasche, die ist quasi dehnbar und wenn ich noch irgendwie was finde, dann kann ich noch mehr reinstecken. Also das ist ein Kaufanreiz. Hinzu kommt tatsächlich das Spontanerlebnis, das sich vielleicht auch einstellt. Also nicht nur das Erlebnis, sondern überhaupt die Möglichkeit. Also Sie kennen das an sich selbst, Sie gehen in die Stadt und denken dann plötzlich, ja, ich brauche noch was. Und die Plastiktüten lösen hier ein Problem. Sie haben keine Tasche mit, keinen Rucksack. Und die Geschäfte können jetzt aber eben diese Plastiktüten an ihre Kunden ausgeben und dann können die halt mit ihren Waren abmarschieren. Also Sie kennen das alle, Plastiktüten sind praktisch. Sie landen ja dann auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und sie werden nicht einfach nur zum Einkaufen genutzt, sondern für alles Mögliche. Also Sie haben Plastiktüten, mit denen Sie irgendwie, wenn es regnet, Ihren Fahrradsitz irgendwie schützen wollen. Wobei ich nie verstanden habe, warum man das macht, weil dann ist es trotzdem alles nass. Aber egal, es gibt jedenfalls Menschen und viele Menschen, die das tun oder die ihre Pflanzen im Winter vor Frost schützen. Ich hatte eben in der Pause, hatten wir die Rede, dass Taucher Plastiktüten verwenden, um in ihre Neoprenanzüge zu kommen. Plastiktüten sind Material zum Basteln für Kinder. Oder ich habe selbst zwei Töchter, die sind mal im Winter auf Plastiktüten so einen Hügel runtergefahren, also im Schnee, eben wegen der tollen Gleiteigenschaften. Sie finden tausende von Verwendungsmöglichkeiten von Plastiktüten. Also es gibt einen Grund, warum die sich erstmal in der Gesellschaft ausgebreitet haben. Und zwar, ich habe jetzt ein paar Zahlen hier, Referenzpunkt ist erstmal 2015, Zahlen mitgebracht. Also die Deutschen verbrauchen dann im Schnitt 70 Plastiktragetaschen pro Kopf im Jahr. In der EU sind es sogar 198 und in den USA rund 300. Also die Zahlen sind hier immer mit Vorsicht zu genießen, aber man bekommt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon. Was hier noch gar nicht miterhoben ist, also das sind die Tragetaschen, die Sie quasi mit denen Sie von Lidl abmarschieren am Schluss vielleicht. Was gar nicht mitgerechnet ist, sind solche Tüten, wie die Sie für Obst oder Gemüse verwenden. Da gibt es schlichtweg keine verlässlichen Statistiken drüber. Weltweit sind es 500 Milliarden Tüten, die pro Jahr verbraucht werden. Und verbraucht ja in gewisser Weise tatsächlich, weil sie die Halbwertszeit dieser Tüten oft nicht lang ist. Ich habe kürzlich was gelesen, dass die durchschnittliche Halbwertszeit einer Plastiktüte bei 15 Minuten liegt. Also sie wird 15 Minuten durchschnittlich gebraucht, danach nicht mehr. Danach liegt sie irgendwie rum, in Kisten, Taschen, wo auch immer. Vor allem aber landen sie natürlich irgendwann im Müll. Hier jetzt ein relativ eindrucksvolles Bild. Sie kennen solche Formen der medialen Skandalisierung natürlich auch. Also hier wird darauf aufmerksam gemacht, dass wir eben hier tatsächlich ein Müllproblem haben, das stark mit Plastik zusammenhängt. Ich glaube, wir haben in Deutschland wahrscheinlich noch vergleichsweise eine gute Wiederverwertungsquote, was Recycling, Verbrennung von diesen Plastikabfällen angeht. Aber Sie sehen jetzt hier, wenn es circa 60% sind, die nochmal in diesen Kreislauf eingehen, bleiben 40% übrig. Ein großer Teil oder ein Teil davon landet jedenfalls dann im Meer. Hier ein Bild oder eine Abbildung von dem Great Pacific Garbage Patch. Das ist ein Müllstrudel im Nordpazifik, der die Größe von Zentraleuropa hat. Also das sind schon ziemliche Größendimensionen. Und hier auch ein Boot, das, ich weiß nicht, was genau da sucht eigentlich, sich verirrt hat. Vielleicht auch nachsucht, was es da eigentlich genau, was da alles genau drin ist. Also man findet dann eben nicht nur Plastiktüten, sondern Feuerzeuge, Flaschen, auch viele Zahnbürsten tatsächlich. Also all das schwimmt irgendwie im Meer. Und Schätzungen zufolge sind dann 75% des Mülls im Meer bestehen aus Plastik. An der Stelle, also kippt das so langsam. Also man hat zunächst diesen Verheißungscharakter. Polyethylen kommt in die Gesellschaft hinein, beispielsweise in Form von Tüten, die werden verwendet und gebraucht und zwar massenhaft. Aber irgendwann gibt es so einen Umschlagpunkt. Also irgendwie muss es auch entsorgt werden. Es landet auf dem Müll, diese Tüten. Sie landen im Meer. Sie landen dann irgendwann auch im Tier. Sie sehen hier einen Pottwal, dessen Magen mit 30 Plastiktüten gefüllt war. Also ein Tier quasi, das verendet, verhungert in dem Fall, weil die Plastiktüten nicht verdaut werden können. Und es gibt ein Verhungern, quasi ein Ersticken an Plastiktüten. Vögel, Fische verfangen sich darin und das kostet eben vielen Tieren das Leben. Das ruft natürlich dann bestimmte Tierschutzverbände auf den Plan, die genau das gesellschaftlich zum Thema machen. Noch stärker wird der gesellschaftliche Widerstand, das wäre zumindest die soziologische Beobachtung, wenn das Ganze nicht mehr nur die Natur quasi schädigt oder Tiere schädigt, sondern vielleicht sogar den Menschen. Also das Plastik, die Plastiktüte landet am Ende vielleicht dann doch wieder im Konsumenten. Also wir haben etwas losgeschickt in die Welt und es kommt zu uns zurück, wenn auch auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorgestellt oder erhofft haben. Polyethylen ist eben biologisch kaum abbaubar. Es können bis zu 400 Jahre vergehen. Aber auch hier muss man erst überhaupt mal sehen, um was genau für eine Plastiksorte es sich dann handelt. Das Plastik zerfällt dann in kleinere Partikel und wird dann über Meerestiere aufgenommen, die oft gar nicht unterscheiden können, ist das ihr natürliches Lebensmittel oder ist das was anderes. Und über diesen Verzehr landet dann das Mikroplastik in unserem Organismus. Es ist gar nicht so klar, wie genau die Risiken von Mikroplastik eigentlich aussehen, also was genau mit uns passiert, wenn wir dieses Plastik aufnehmen. Die meisten Gesundheitsorganisationen gehen davon aus, dass es nicht besonders positiv ist, was es mit uns macht. Also gegebenenfalls schwere Krankheiten, die daraus entstehen können, aber man hat derzeit einfach keine Langzeitstudien. Es ist also, wenn man so will, ein Realexperiment, bei dem man gucken muss, was das eigentlich mit uns macht. Ich habe es versucht schon mal einzufangen, also allmählich im Rahmen dieser Biografie der Plastiktüte regt sich gesellschaftlicher Widerstand, der dann eben vor allem von Verbraucherschutzverbänden, Umweltverbänden, Tierschutzverbänden getragen wird. Das führt dann irgendwann dazu, dass die Plastiktüte im Parlament landet, also dass man politisch darüber nun befindet, was passiert eigentlich damit, wie wollen wir damit umgehen mit den Problemen, die sich hier ergeben. In der EU hat es also hier das EU-Parlament im April 2015 eine Entscheidung gegeben, also eine Richtlinie zur Verringerung von Kunststofftüten. Diese Richtlinie überlässt es zunächst mal den einzelnen Mitgliedstaaten, wie sie das genau umsetzen. Also es gibt Länder, die haben schlichtweg verboten, dass Kunststofftüten weiter im Gebrauch sind. Es gibt Länder, die staatlich Gebühren verlangen dafür, also quasi eine Steuer erheben auf Plastiktüten. Und es gibt eben auch Fälle wie Deutschland, wo man so eine Art freiwillige Selbstverpflichtung angestrebt hat in Kooperation zwischen in dem Fall Umweltministerium und Handelsverband. Das hat bei uns dann dazu geführt, dass wir seit Juli 2016 eben Plastiktüten nur noch kostenpflichtig bekommen. Zumindest ein Teil der Plastiktüten. Also bestimmte Branchen wie die Bäckereien oder auch Imbisse machen hier nicht mit. Wenn Sie also einen Döner kaufen gehen, kriegen Sie nach wie vor einfach eine Tüte dazu und zahlen dafür nichts. Sie sehen, man hat so einen gewissen Zirkulationsprozess, eine Plastifizierung von Natur und eine Vergesellschaftung von Kunststofftüten und am Schluss den Versuch, hier politisch regulierend einzugreifen. Und man darf an der Stelle auch nicht unterschlagen, dass das durchaus erfolgt hat. Also man kann für Deutschland zeigen, dass tatsächlich der Gebrauch von Kunststofftüten sehr stark runtergegangen ist. Also dieses monetäre Sanktionieren des Plastiktütenkaufs hat erstmal gewirkt. Es führt dazu, dass sehr viel weniger Tüten ausgegeben werden. Gleichwohl, ich habe mich jetzt hier auf Tüten konzentriert, das Tütenproblem ist global in keinster Weise gelöst. Und sie haben eben auch ganz andere Artefakte, die aus Plastik bestehen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Plastik hier in diesem Raum ist. Also wir sind umzingelt quasi von Plastik. Und das Interessante ist jetzt aus meiner eigenen Perspektive heraus, weil ich mich ja dafür interessiere, wie diese Verwicklungen zwischen Natur und Kultur vom Künstlichen und Natürlichen sich zeigen, ist, dass wir am Schluss offensichtlich nochmal ins Labor zurückkommen. Ja, wir sind jetzt nicht mehr im Labor des Chemikers Pechmann, sondern wir sind jetzt in der Biologie gelandet. Was Sie hier sehen können, ist die Raupe der Wachsmotte. Eine Biologin aus Santander, also aus Spanien, hat etwas entdeckt, nämlich diese Motte und dass diese Motte eben was Bestimmtes kann. Die Motte ist hier letztlich ein Zufallsfund. Also die Kollegin, die ist Hobby-Imkerin und wollte Schädlinge quasi aus ihrem Bienenstock entfernen, hat die dann entfernt, das sind diese Raupen, wollte die quasi nicht einfach skalpieren, sondern hat sie einfach in eine Plastiktüte getan und wollte sie dann entsorgen. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Raupen haben quasi die Tüte aufgefressen. Also die haben das Plastik gegessen, die Raupen essen Plastik. Und das ist natürlich jetzt angesichts des globalen Müllproblems erstmal sehr verheißungsvoll. Man hat ein Tier gefunden, das mühelos quasi vielleicht sogar gerne Plastik isst und das eben nicht einfach nochmal ausscheidet, sondern transformiert, absorbiert. So zumindest erstmal die Publikationen, die sich dann auch daraus ergeben haben, argumentieren so. Wie können jetzt diese Raupen potenziell das globale Müllproblem lösen, das Plastikproblem lösen? Nun, man hat auch hier eine Idee gehabt, nämlich man könnte versuchen und ist gerade daran, ein Enzym zu isolieren, das diese Raupe überhaupt dazu in die Lage versetzt, das eben zu verdauen und zu verarbeiten, das Polyethylen. Dieses Enzym oder Molekül will man dann züchten und kann es dann eben in die Umwelt ausbringen. Also man könnte zum Beispiel dieses Enzym, so man es dann isolieren und züchten kann, in den Weltmeeren ausbringen und dort Plastik fressen lassen. Also das ist eine dieser utopischen, dystopischen Vorstellungen, die sich derzeit an vielen Ecken und Enden der Gesellschaft ergeben, wann immer es um diese Veränderung gesellschaftlicher Naturverhältnisse geht. Also für das Problem des Klimawandels sehen Sie ja was ganz Ähnliches. Also da hat man Ideen des Climate Engineering, da will man irgendwie Schwefelpartikel in die Luft katapultieren und dann irgendwie sollen die das Sonnenlicht ablenken oder was auch immer, Algen ins Meer einbringen, die dann irgendwie CO2 binden. Also es gibt hier viele verschiedene Varianten und Vorstellungen und Ideen, die aus der Wissenschaft herauskommen. Das Interessante ist also, die Wissenschaft letztlich, das Labor, bringt hier neue Wesen in die Gesellschaft ein, also über Erfindungen und Entdeckungen, kreiert hier quasi etwas und ist dann am Schluss wieder die Arena, in der dieses Problem gelöst werden soll. Das halte ich für zutiefst bemerkenswert. Ich möchte zum Schluss noch zum wirklich kurzen Fazit kommen. Was man zunächst mal, finde ich, an diesem Fall ganz schön sehen kann und auch an anderen Fällen, diesen Fall der Plastiktüte, ist, dass im Anthropozän diese Verflechtung zwischen Natur und Kultur immer stärker wird, fast schon irreversibel wird. Wir haben quasi das Plastik in die Welt gebracht und wir kriegen es jetzt nicht mehr los. Und es ist gar nicht so klar, ist das jetzt eigentlich natürlich, ist es künstlich, es heißt Kunststoff, aber es hat natürlich eine natürliche Basis erstmal, die dann technisch überformt wird. Und die Spirale dreht sich quasi an dieser Stelle tatsächlich immer weiter, also so eine Form der Hybridisierung. Sie finden dann nochmal eine Lösung für dieses Problem des Plastiks, indem sie nochmal neue Wesen kreieren, nochmal neue Enzyme züchten und in die Welt ausbringen. Das scheint mir eine Situation zu sein, in der wir uns gerade befinden gesellschaftlich. Gerade aus so einer politischen Perspektive sieht man ganz schön, wie so ein Hybrid, so ein Mischwesen wie die Plastiktüte einerseits Chancen, aber auch Risiken der kapitalistischen Moderne uns auch nochmal, ja, wie soll man sagen, vor Augen bringt. Also einerseits wirklich die Chancen, Plastik ist super, Plastik ist praktisch. Andererseits aber auch die Risiken, die damit verbunden sind. Warum ist eigentlich dieses Plastikthema so ein öffentliches Thema geworden? Ja, wir wollen die Tiere schützen vor dem Plastik. Wir wollen irgendwie die Natur schützen. Es ist auch ein ästhetisches Problem, ganz sicher. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Es ist, glaube ich, wirklich die Angst oder die Sorge vor so einer Art von Kontrollverlust. Und das ist das Besondere an Plastik, dass wir den Eindruck haben, dass wir dieses Plastik nicht mehr aus der Welt kriegen, dass es irreversibel ist. Ja, bei vielen anderen kann man sagen, ach, das, dann räumen wir halt auf, dann machen wir dies oder das und dann wird es schon aus der Welt sein. Ich glaube, an der Stelle hat man tatsächlich, und das ist auch eine Chance, ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz ist durchaus da, der gesellschaftliche Wille ist durchaus da, hier was zu tun. Und es ist deswegen da, nicht nur aufgrund dieser Gesundheits- und Naturrisiken, sondern eben, weil man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Ja, wir haben das nicht mehr im Griff. Die erste Hälfte dieses Kreislaufmodells, was ich Ihnen gezeigt habe, das haben wir wahrscheinlich im Griff, die zweite nicht mehr. Also das sind unintendierte Nebenfolgen, die wir kaum noch beherrschen können. Denken Sie auch an die ganzen futuristischen Modelle, wie man das Plastik aus dem Meer nochmal rauskriegen will. Müllschlucker, Staubsauger, die da kreiert werden. Also das ist echter Erfindergeist an der Stelle. Es gibt ein Bewusstsein an der Stelle, dass das ein besonderes Problem ist. Gut, schließlich, was können Sozialwissenschaften an der Stelle machen? Weil ich meine, wir sind eben keine Naturwissenschaften, keine Geowissenschaften, keine Chemiker. Was man machen kann, ist tatsächlich so eine Form von Sensibilisierung dafür bewerkstelligen. Also zeigen, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Triebkräfte dieser Hybridisierung? Was sind Interessengruppen, die hier auch dahinter stehen, die auch ein Interesse an der Plastifizierung der Natur haben und die auch ein Interesse daran haben, dass das nicht aufhört? Was sind Legitimationsmuster und Anerkennungsbedingungen für politische Strategien, die vielleicht versuchen, dieses Problem zu lösen? Wenn das gelingt, wäre ich hochzufrieden.
Das war der Soziologe Henning Laux über den Lebenszyklus von Plastiktüten. Er hat seinen Vortrag am 15. November 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten, im Rahmen der Tagung Plastikperspektiven – historisch, ästhetisch, sozialwissenschaftlich.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.